Ja, liebe Geschwister, heute seid ihr gefordert in Geduld, Ausharren, weil ich fürchte, das geht heute ein wenig länger als vielleicht sonst. Wie kommt es dazu? Ich habe jetzt glücklicherweise ein paar Tage frei gehabt, wo ich Überstunden abfeiere. Und da habe ich gedacht, Mensch, am Sonntag bist du dran, setz dich mal hin und dann guckst du mal, was so sein kann. Habe ich in die Bibel geblättert, hier und da, habe hier und da mir so Inspiration geholt. Und nach 3 Stunden habe ich gedacht, da ist nichts. Da habe ich gedacht, woran liegt das? Ja, ich habe versucht. Das war das erste Problem. Da habe ich gesagt, okay, Herr, sehe ich ein, ich wollte jetzt was machen für Sonntag, hat keinen Sinn, du musst machen. Habe ich erstmal alles beiseite gelegt, habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich irgendwas anderes. Ach, ich denke, jetzt bist du gerade mal am PC, räumst du den mal ein bisschen auf. Ist ja so viel, was sich da angesammelt hat im Laufe der Zeit. Da habe ich Dokumente so durch, brauchst du nicht mehr. Aber gucke ich, eine Geschichte. Ich denke, ist mir gar nicht bekannt, diese Geschichte. Eine wahre Geschichte ist mir überhaupt nicht bekannt, dass ich die runtergeladen habe. Ich will jetzt nicht spinnen, aber mir ist nicht bekannt, dass ich diese Geschichte auf meinem PC in die Dokumente geladen hätte. Ja, ich habe gesagt, guck mal. Eine Geschichte, was ist das für eine Geschichte? Ich habe mir die Geschichte durchgelesen und da war ich innerlich so berührt, dass ich gesagt habe, ja, das ist es. Das ist das Thema für Sonntag. Okay, alles andere, was ich bisher so rausgefunden habe, rausgemacht habe, an die Seite, das ist das Thema. Und das ist auch die erste Herausforderung. Ich möchte eine wahre Geschichte vorlesen, die ein bisschen länger geht. Wichtig ist, dass wir uns konzentrieren. Und dass wir versuchen, uns das, was vorgelesen wird, uns auch vorzustellen. Also mich hat es wirklich berührt. Und ich muss sagen, ich habe diese Geschichte 3-4 Mal zu Hause für mich lesen müssen, damit ich hier nicht anfange zu heulen. Ehrlich, das ist so. Für mich war es jedenfalls so. Das Thema heißt die Botschaft des Holzkreuzes. Und jetzt möchte ich eine lange Geschichte vorlesen. Papa, nein, bitte schlag mich nicht. Ich will auch ruhig sein. Erbarmungslos sauste die Gürtelschnalle auf meinen entblößten Rücken. Wieder und immer wieder. Mein Vater verließ den Raum. Ich kauerte in der Ecke, wimmernd, gedemütigt, verbittert, einsam. Es gab niemanden, zu dem ich mich flüchten konnte. Niemandem, außer das Holzkreuz in der kleinen Kapelle am Ende der Straße. Wie oft lag ich weinend davor und flehte einen Gott um Hilfe an, von dem ich nicht wusste, ob es ihn gab. Wenn es ihn gab, warum ließ er das zu? Warum hatte er mir Eltern gegeben, denen ich nicht eine Last war? Warum schlugen sie mich? Wieder einmal kniete ich vor dem Holzkreuz und schleuderte ihm Fragen entgegen. Gott, zeig mir, was ich tun soll. Eines Tages zogen wir um, in eine Großstadt, in ein ärmliches Viertel. Hier gab es keine Kapelle für mich. Ich begann von zu Hause wegzulaufen, bettelte auf der Straße um ein paar Cent, von denen ich mir eine Bratwurst an der Ecke kaufte. Meine Eltern suchten mich nie. Meistens brachte die Polizei mich irgendwann wieder nach Hause. Bis ich einer Oma die Tasche klaute und von dem Geld mit dem Zug in eine andere Stadt weit wegfuhr. Ich lebte auf der Straße, verdiente mir ein paar Euros durch Gelegenheitsjobs oder ich klaute es mir zusammen. Niemand fragte nach mir. Niemand schien mich zu vermissen. Der Sozialarbeiter brachte mich in eine Gruppe Gleichaltriger, die zusammenwohnten. Er hieß Nick und unterhielt sich lange mit mir. Ich kann dir eine Lehrstelle als Tischler anbieten. Wäre das was für dich? Ach, kann ich nicht lieber wieder zur Schule gehen? Es mag merkwürdig klingen, aber das Lernen hatte mir immer Spaß gemacht. So drückte ich die Schulbank, holte alles Versäumte nach. Es ging mir gut. Ich wohnte in meiner Gruppe und fand Kumpels. Der Tag, an dem ich mein Abiturzeugnis in der Tasche hielt, er war der aufregendste Tag meines ganzen bisherigen Lebens. Nick schien beeindruckt und er half mir, einen Studienplatz im Fach Wirtschaft zu bekommen. Ich verließ die Gruppe und zog mit ein paar Kommilitonen zusammen auf eine kleine Bude. Am Wochenende jobbte ich in einer Kneipe. Mit meinem Studium kam ich glänzend vorwärts. Du hast eine Bombenzukunft vor dir. Ich beneide dich, sagte Nick. Mach was aus deinem Leben. Ich war stolz auf mich. Das hätte er niemals von mir gedacht, aber ich hatte es geschafft. Und ja, ich würde etwas aus meinem Leben machen. An meine Eltern dachte ich fast gar nicht mehr. Sie hatten keine Ahnung, wie es mir ergangen war. Und ich war mir sicher, es interessierte sie keinen Deut. Ich begann als Assistent eines Managers in einer großen Firma. Es war so aufregend. Nach und nach wurde mir sehr viel Verantwortung übertragen. Ich durfte in der Welt herumreisen und Verhandlungen führen und brachte der Firma etliche neue Aufträge ein. Man achtete mich. Ich wurde befördert, verdiente einen Haufen Kohle und mein Vermögen wuchs. Besitz wurde mir immer wichtiger. Ich kaufte mir ein Penthouse am Stadtrand, arbeitete hart, lernte Tennis spielen und genoss mein Leben. Die teuersten Designeranzüge waren gerade gut genug für mich. Ich hatte es mir verdient. Es gab wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der es sich so sehr verdient hatte wie ich. Meine Kollegen schauten argwöhnisch auf mich. Sie beneideten mich. Ich fand keine Freunde unter ihnen. Ich brauchte keine Freunde. Wozu? Mein Tag war ausgefüllt mit Arbeit, Tennis, Reisen. Ich war rundherum zufrieden mit mir und meinem Leben. Eines Tages traf ich Nick wieder. 15 Jahre waren ins Land gezogen, seit er mich in jener Großstadt aufgegabelt hatte. Seit 5 Jahren hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Ich lud ihn zum Essen ins beste Lokal der Stadt ein. Ich wollte ihm das Beste bieten, denn durch seine Hilfe war ich der Mensch, der ich heute war. Desto erstaunter war ich, dass ich so gar nicht mit ihm recht warm wurde. Weder das teuerste Lokal noch mein neuestes Outfit schien ihn zu beeindrucken. Vielmehr sah er fast betrübt aus, als er fragte: Sag mal, du bist dir sicher, dass du wirklich glücklich bist? Komische Frage. Neid. Purer Neid, dachte ich und hakte Nick ab. Ich brauchte niemanden. Es war in London. Ich hatte ein sehr erfolgreiches Gespräch mit einer der in unserer Branche größten Firmen Londons geführt und war müde. Der Flughafen war dicht wegen Nebel und ich beschloss, mit dem Zug heimzufahren. Also nahm ich ein Taxi zum Bahnhof, löste eine Fahrkarte erster Klasse mit einer meiner Kreditkarten und suchte nach einem Restaurant, wo ich mich entspannen und eine Kleinigkeit essen konnte, bevor der Zug kam. Plötzlich hielt ich inne. Eine kleine, schmutzige Hand griff nach meiner und ein dünnes Stimmchen wimmerte flehend: Bitte, Onkel, kannst du mir helfen? Ich wollte das Kind zuerst wegstoßen. Es war schmutzig und überhaupt, was wagte es, mich zu belästigen? Unwillig fuhr ich herum und als erstes fiel mein Blick auf ein kleines Holzkreuz, das sie an einem Stoffband um den Hals trug. Im Geiste sah ich mich vor einem viel größeren Holzkreuz knien und einen Gott um Hilfe anflehen. Es gab mir einen Stich ins Herz und ich sah das Kind näher an. Zerzaustes Haar, schmutziges Gesicht und diese großen braunen Augen, die traurig aussahen und ängstlich umherblickten und doch mir gegenüber grenzenloses Vertrauen ausstrahlte. Vertrauen, von dem ich keine Ahnung hatte, womit ich es mir verdient hatte. Ich kann es nicht beschreiben, welches Gefühl mich in diesem Augenblick auffühlte. Doch spürte ich es tief in meinem Inneren. Dies war ein Wendepunkt in meinem Leben. Die Kleine hatte sich verlaufen und fand ihre Mutter nicht wieder. Ich fragte sie, wo sie wohnte. Sie nannte mir eine Stadt. Ich studierte den Fahrplan. Es war ein Vorort Londons. Ich kaufte dem Kind eine Fahrkarte und begleitete sie zum Vorortzug. Die nächste Station steigst du aus und bist am Bahnhof deines Heimatortes. Kennst du dich da aus oder soll ich mit dir fahren? Nein, brauchst du nicht. Wir wohnen direkt gegenüber vom Bahnhof. Danke, du bist so lieb. Wie heißt du denn? Alissa. Ich heiße Alissa. Ich saß im Zug heim und versuchte vergeblich, meine Gedanken unter Kontrolle zu kriegen. Ich dachte an das Geld, das ich heute verdient hatte, dachte an mein Penthouse, was auf mich wartete, und sah die braunen Augen von Alissa vor mir. Was passiert hier? Was passiert hier mit mir? Ich hatte ein glückseliges Gefühl in mir, das ich in dieser Form noch nie kennengelernt hatte. Ich war doch zufrieden gewesen mit meinem Leben, oder war ich es nicht? Zu Hause ging ich in eine Kirche. Niemand kannte mich hier. Seit der kleinen Kapelle hatte ich nie wieder eine Kirche betreten. Hinter dem Altar hing ein großes, verschnörkeltes Kreuz. Es hatte nichts von der Schlichtheit jenes Kreuzes meiner Kindheit. Und doch kamen die Erinnerungen an meine Frage, die ich einem Gott entgegengeschleudert hatte, von dessen Existenz ich nicht überzeugt war. Gott, zeig mir, was ich tun soll, hatte ich ihm angefleht. Nun hatte mir dieser Gott ein paar braune, große Kinderaugen gezeigt, die meine Hilfe brauchten. Das Kind wirkte ärmlich und verängstigt. Bilder stiegen auf in mir. Ob es auch zu Hause geschlagen wurde, so wie ich damals? Wie lange hatte ich diesen Gedanken und Erinnerung verdrängt? Ungeliebt zu sein, Schläge, Armut, keine Zukunft. Keine Zukunft? Oh doch, Ich hatte mir eine glänzende Zukunft erarbeitet. Ob dieses Kind auch eine Chance bekommen würde? Was hätte ich gemacht mit meiner Chance? Was hatte ich gemacht mit meiner Chance? Wer profitiert von meinem Leben, außer ich selbst, außer die Firma, für die ich so hart gearbeitet hatte? Wer dankt mir meinen Einsatz und meine Energie? Mein Blick ruhte auf das Kreuz. Wenn dieses Kreuz einmal mein Grab zieren würde, was hätte ich erreicht im Leben? Wer würde meiner gedenken? Was hätte ich vollbracht, das vom bleibenden Wert gewesen wäre? Wieder fielen mir die traurigen Kinderaugen ein. Wie dankbar hatte sie mich angeschaut, als ich der Kleinen zuwinkte, als der Zug den Bahnhof verließ. Nein, ich konnte nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich wollte meinem Leben einen Sinn geben, koste es, was es wolle. Es kostete mich viel. Es kostete mich alles. Es kostete mich mein Vermögen, meinen Job, mein Penthouse, mein Ansehen. Aber erst jetzt weiß ich, was Glück bedeutet. Erst jetzt habe ich sie verstanden. Die Botschaft des Holzkreuzes. Hallo Per, ich habe eine gute Nachricht. Wir haben eine großzügige Spende erhalten. Sieh mal. Beth, die junge Erzieherin, schaute mich freudestrahlend an und ich folgte ihr in das geräumige Haus, das ich gekauft hatte, das ich geöffnet hatte für alle Kinderaugen, die Hilfe brauchten. Hier durften alle kommen, die einsam waren, geschlagen wurden, verbittert und gedemütigt nach einer Zukunft fragten. Alle auf der Suche nach Zuwendung und Liebe. Ich hatte einen Schimmer ihrer Not in den großen braunen Augen Alissas gesehen. Aber nie, niemals hätte ich gedacht, dass es so viele davon geben würde. Soweit die Geschichte. Ich hoffe, das war nicht zu langatmig. Aber mich hat dieses berührt, wie ein Mensch nur vor einem Kreuz diese Entscheidung getroffen hat. Und da möchte ich auch weitermachen, bevor ich jetzt in die Bibel hineintauche. Dieses Kreuz, das christliche Symbol, ist ja umstritten. Und ich denke, nicht umsonst habe ich diese Woche diese Geschichte bekommen. Es gibt ja verschiedene christliche Symbole. Das kennt bestimmt jeder. Wisst ihr, was das ist? Ja? Was denn? Ein Fisch, ja. Aber was bedeutet dieser Fisch? Geheimzeichen der Christen der Ersten. Das ist ein Geheimzeichen der Christen der Ersten. Das ist ein Fischfabrikant, der, also, wie steht das? Fischhändler, wir sind Fisch. Und das ist ein Fisch von einer Fastfood-Kette. Dieses Symbol hat für Außenstehende keine Bedeutung. Du kannst es am Auto kleben haben, fährt einer hinter dir her, ist ein Fisch und was soll's? Das ist auch heute noch ein Geheimzeichen von Christen. Und irgendwie ist das so, wenn man in eine Gemeinde kommt und wird gläubig, ist das irgendwie eine Pflicht, was man hinten draufkleben muss. Aber das ist nichtssagend. Das Kreuz hingegen sagt jedem Menschen etwas. Wenn die Menschen an der Landstraße langfahren und da steht ein Kreuz am Straßenrand, dann bewirkt das in jedem Menschen, der da vorbeifährt, irgendetwas im Kopf. Dieses Kreuz ist das Symbol des Todes. Das heißt, dort an dieser Stelle ist ein Mensch zu Tode gekommen. Und man überlegt zwangsläufig, was ist da passiert, wer hat Schuld, wer ist das wohl, der dort ums Leben gekommen ist. Das Kreuz ist ein Symbol des Todes und ein Kreuz in einer Kirche oder in einer christlichen Gemeinde ist das Symbol der Hoffnung. Jeder, der dieses Kreuz sieht, weiß sofort, was damit in Verbindung kommt, nämlich Gott der Allmächtige und Jesus Christus, der an diesem Kreuz hing. Dieses Kreuz ist für mich ein Symbol Jesu Christi, der Hoffnung. Und wir haben ja gerade aus dieser Geschichte gehört, was dieses Symbol zu was führen kann. Denn mal Hand aufs Herz. Wer würde sein komplettes Vermögen, was er hat, abgeben, um ein Kinderheim zu gründen? Das wird keiner von uns machen, obwohl wir alle so tolle Christen sind. Das ist ja das Problem. Man möchte Christus gleich sein, aber bitte nicht in Armut, bitte nicht in Verfolgung und schon gar nicht in Schmerzen. Da wird immer gebetet, oh Herr, du siehst, dass ich Schmerzen habe, ich möchte sehen. Oh Herr, du siehst jetzt, ach, ich habe nicht so viel Geld und ach, ach. Christus gleich sein, aber bitte nicht in Schmerzen, Verfolgung oder Armut. Das wollen wir nicht. Christus gleich sein in seiner Herrlichkeit, wunderbar, nehmen wir sofort an. Ja, wunderbar, so sieht das aus. Aber dieses Kreuz, beziehungsweise der da dran hing, der bewirkt etwas. Und zwar möchte ich mit der ersten Bibelstelle anfangen, aus dem ersten Korintherbrief. Und das soll auch so für die nächsten Bibelverse die Grundlage sein. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1. Da lese ich vor von Vers 18 bis 21. Kennen wir alles, aber mir kommt's gleich auf einer besonderen Stelle drauf an. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wisst ihr, wir reden vom Kreuz, die Worte vom Kreuz. Wir reden Christus als den Gekreuzigten, aber ein Kreuz möchten wir hier nicht haben. Das nur mal so nebenbei. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Den Verstand der Verständigen. Dieser Mann in dieser Geschichte ist in den Augen der anderen ein dummer Mensch. Aber in den Augen Gottes ein weiser Mensch. Er hat es begriffen. Die Botschaft vom Kreuz. Vers 20. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Durch die Torheit der Predigt. Wenn wir davon reden, was Jesus Christus getan hat, ist es in den Augen der Menschen eine Torheit, eine Dummheit. Wie kann ein Mensch sowas glauben? Aber das ist Wahnsinn in den Augen Gottes, wenn man das glaubt, wenn man es annimmt. Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, und jetzt kommt es, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das soll der Schlüssel sein. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn jemand sich mit Gott einlässt, wenn jemand sich auf die Suche macht, Gott zu suchen, dann wird er Gott auch finden in Jesus Christus als Erlöser, als Erretter. Und dann bekommt er Kraft und Weisheit, aber nicht menschlich gesehen, sondern von Gott. Und ich möchte einmal versuchen zu definieren, was ist überhaupt Kraft? Einmal grundsätzlich, Kraft. Der newtische Kraftbegriff basiert auf folgenden Gedanken. Alle Einwirkungen auf einen Körper, die zu einer Änderung seines Bewegungszustands führen, sind Kräfte. Das finde ich richtig klasse. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass durch die Kraft Gottes ein Mensch seine Richtung ändert. Der Mensch befindet sich von Gott weg, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und wenn er Gott sucht, wird durch die Kraft Gottes er eine 180-Grad-Wende machen und dieser Körper, dieser Mensch wird zurückgeführt zu Gott. Das ist die Kraft Gottes, die dieses bewirkt. Ich finde dieses newtische Kraftbegriff-Beispiel finde ich richtig klasse. Weil durch eine Kraft wird ein Mensch in seiner Richtung geändert. Und das ist richtig gut, weil dann geht der Mensch in die Richtung Gottes und das ist doch so gewollt. Dann haben wir im Römerbrief Kapitel 15, den Vers 13. Da steht nur ein einziger Vers. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt im Klartext, diese Freude, diese Hoffnung kann niemals aus uns kommen. Wir können uns niemals einbilden, diese Freude und diese Hoffnung in Jesus Christus zu haben, es sei denn, wir haben uns bekehrt und haben den Heiligen Geist, der in uns kein Halligalli veranstaltet, sondern der uns ganz nüchtern und klar macht, worum es geht. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft und zeugt zusammen mit unserem Geist, dem menschlichen Geist, dem Verstand, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir Erben. Und das soll eine Freude in uns hervorrufen, dass wir wissen, wir sind errettet. Und diese Kraft kann nur aus dem Heiligen Geist kommen. Übrigens ist der Heilige Geist die Kraft, die unser Leben führen und leiten und bestimmen sollte, wenn wir es dann zulassen, wenn wir keine eigenen Wege gehen. Und dann aus dem Römerbrief auch Kapitel 1, den Vers 16 und 17. Noch eine Kraft. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen, also alle Menschen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, wie Paulus sagte, ja, wie sollen sie dann zum Glauben kommen? Durch den, von dem sie hören, also von Jesus Christus. Und das nicht aus uns heraus, sondern das Evangelium. Und wenn du einem Menschen das Evangelium vorliest, dann bewirkt es etwas. Entweder wird der Mensch davon abgestoßen, das ist eine Frechheit, sowas zu behaupten, dieser Jesus soll der einzige Weg sein und wir sind alle Sünder und überhaupt, dann erlebst du einen wütenden Menschen, habe ich alles schon erlebt. Ich bin gut, ich habe doch noch nie einen umgebracht und überhaupt, und wenn einer im Himmel kommt, dann ich. Ich habe ja schließlich schon 23 Euro gespendet, habe ich schon alles erlebt. Oder ein Mensch geht in sich und sagt, boah, das ist die Gnade Gottes im Evangelium in Jesus Christus. Und dann erkennt der Mensch und soll erkennen, dass er selber keine Chance hat, vor Gott zu treten und ins Gericht Gottes zu gehen und womöglich mal zu meinen, dass er durch das Gericht Gottes durchkommt. Das ist ja immer wieder dasselbe. Die Menschen meinen, man müsste eine gewisse Anzahl an Punkte sammeln. Nur wenn ich jetzt über 50 Punkte bin, dann reicht es für den Himmel. So wie wenn man eine Klausur schreibt, dann muss ich eine gewisse Punktzahl haben, damit ich die und die Zensur kriege. Bei Gott gibt es nur 100% oder 0. Und 100%, dass man die Gedanken Gottes und die Forderung Gottes zu 100% erfüllt, gibt es keinen Menschen. Deswegen musste Jesus Christus Mensch werden, weil Gottes Forderung war, dass durch einen Menschen die Sünde aus der Welt wieder herauskommt. Weil Adam gesündigt hatte, obwohl Eva den Apfel nahm, diese Frucht nahm. Und Adam war aber dafür verantwortlich. Deswegen musste Jesus Christus Gott selber Mensch werden, damit er die Sünde wieder aus der Welt hinausnimmt. Und wenn ein Mensch das begreift, dass er ohne Gott, ohne den Erlöser Jesus Christus verloren ist, dann macht er eine 180-Grad-Wendung und sagt, ja, diesen Erlöser möchte ich für mich auch in Anspruch nehmen. Und dann ist das, was die Bibel sagt, dann wird der Mensch aus Gott wiedergeboren. Das Wiedergeboren heißt nicht so, wie es in manchen Religionen ist, jetzt war ich irgendwie, ein Tier gewesen im nächsten Leben, weil ich ja so als Tier gut war, dann komme ich eine Stufe höher, da werde ich vielleicht ein Pferd oder so oder noch höher und irgendwann ist der Mensch so gut, dass er dann als Gott existiert. Das gibt ja so Religionen, wo der Mensch sich selber belügt und etwas vormacht. Das ist damit nicht gemeint, sondern in den Augen Gottes ist derjenige, der sich für Jesus Christus als seinen Retter entscheidet und ihn annimmt, für Gott gestorben. Mit Christus am Kreuz gestorben, aber auch mit ihm auferstanden zum ewigen Leben. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, das Alte ist nicht mehr. Und das ist aus den Augen Gottes eine Wiedergeburt im christlichen Sinne. Er ist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Eine Kreatur, die Gott gewollt ist. Der niemals in seinem Leben gesündigt hat. In den Augen Gottes. Das ist die Wiedergeburt. Die Geburt, wo man Gott gerecht wird. Wo man dann, ich sag's mal so rein laienhaft, wo man dann vor Gott steht. Ist zwar nicht so, wir brauchen nicht ins Gericht, aber sagen wir mal so, wenn man vor Gott steht. Und dann kommen die Anklagepunkte. Und dann nimmt Gott ein großes weißes Blatt. Oh! Da ist ja nichts drauf, bei dir ist ja nichts auszusetzen. Nicht mal die kleinste Kleinigkeit. Ja, was machst du hier? Ab in den Himmel mit dir. So laienhaft gesehen. Weil nichts, aber auch gar nichts mehr an uns verwerflich ist, weil Jesus Christus unsere Sünden, unsere Schuld auf sich genommen hat und am Kreuz von Golgatha gesühnt hat. Wir sind also in Jesus Christus. Und Gott sieht nur noch seinen Sohn, Jesus Christus, als den perfekten Menschen. Und dann muss Gott sagen, du bist ein perfekter Mensch. Es gibt nichts an dir auszusetzen. Ab in den Himmel mit dir. Das ist das, was Gott bewirken will und so, wie es das Evangelium sagt. Das ist die Kraft Gottes. Das Zweite, was ist die Weisheit Gottes? Und hier steht, ich habe mir das mal rausgesucht, die Weisheit ist die Art und Weise, mit der Gott in der Welt wirkt, also durch die Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung uns ansehen, Eberhard ist ja über die Schöpfung am Predigen, dann ist die Schöpfung genial. Das ist also eine Weisheit Gottes, der alles so perfekt gemacht hat. Die Menschen haben es kaputt gemacht, ist gar keine Frage. Aber Gott hat es von Anfang an perfekt gemacht, sodass er sagen konnte, es ist alles sehr gut. Es gibt nichts, was man verbessern könnte. Durch den Sündenfall ist natürlich alles kaputt gegangen. Wir können es also nicht vergleichen vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall. Kann man nicht vergleichen. Gott redet also zu dem Menschen durch seine Schöpfung. Und da gibt es auch eine Bibelstelle, da geht es weiter im Vers 18, wo der Mensch ohne Entschuldigung ist. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit der Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit halten die Menschen nieder. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Es ist also offen da. Jeder Mensch kann in der Natur die Schöpfung Gottes erkennen und damit Gott selbst. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und mal ganz ehrlich, welcher Mensch macht sich keine Gedanken, wenn er so durch den Wald geht, dann riecht er diese frische Waldluft, riecht, sieht die riesigen Bäume, die Vögel piepen, hinten rennen ein paar Rehchen rum oder so, oder der Fuchs oder das Eichhörnchen, die rennen da rum. Welcher Mensch, der wirklich einen Verstand hat, würde auf die Idee kommen und sagen, ja, das ist alles irgendwie von alleine so passiert so. Ich weiß nicht wie, aber hat es einen Knall gegeben. Und alle Schöpfung und alles, was wir so sehen, wunderbare Wolken, Sonne und was wir so sehen, ist alles so passiert. Ja? Das ist Dummheit, wenn ein Mensch das so macht. Und hier sagt Gott ganz klar, passt mal auf, Menschen. Mag ja sein, dass ihr mich nicht so versteht oder was ich von euch will. Aber das, wo ich euch reingesetzt habe, die Erde, die Schöpfung, die ich gemacht habe, daran müsst ihr erkennen, dass es mich gibt. Und jedes Lebewesen, bis auf die Lebewesen, die nach dem Sündenfall leider verunartet sind, möchte ich einmal so sagen, sind perfekt. Und das ist, was Gott will. Man soll nach Gott fragen. Man soll begreifen, dass es einen Schöpfer gibt. Und wenn man begreift, dass es diesen Schöpfer gibt, da soll man die Frage stellen, ja, und was will dieser Schöpfer nun von mir? Das Leben ist 70, 80 Jahre, manchmal viel kürzer, manchmal ein bisschen länger, aber nicht viel. Und dann muss der Mensch in sich gehen und darauf kommen, Gott will mich bei sich haben. Gottes Liebe ist so groß, dass er will, dass ich bei ihm im Himmel wohne. Und das muss der Mensch begreifen. Dass Gott Liebe ist und dass Gott nicht einer ist, der jetzt den Menschen unbedingt bestrafen will. Und wenn du böse bist, dann wirst du aber sehen, das ist bei Gott nicht der Fall. Gott ist mitleidig mit uns, wenn wir sündigen. Im Psalm 104 wird das nochmal so richtig unterstrichen. Psalm 104, den Vers 24. Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Also damals haben schon die Menschen vor einigen hundert Jahren oder tausend Jahren begriffen, dass die Erde durch Gottes Weisheit gemacht wurde. Also ich stelle mir das immer so vor, oder stelle ich mir jetzt so vor, stellt euch mal vor, wir mit unserem kleinen menschlichen Verstand, Gott wird auf uns zukommen und wird sagen, du bist ja ein ganz guter Architekt. Pass mal auf, ich habe da so eine Kugel im Weltall, das soll jetzt eine andere Erde werden, richte die mal so ein, wie du meinst. Da wird nur Mucks bei rauskommen. Da wird nur Mucks bei rauskommen. Das könnten wir niemals so genial machen wie Gott, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Alles, alles passt perfekt zueinander und ineinander. Würden wir nie schaffen mit unserem menschlichen Verstand. Aber Gottes Weisheit hat es geschafft. Und was ist Weisheit gesehen aus menschlicher Sicht? Ich habe das auch mal aufgeschrieben. Begriff Weise. Erfahren kann Weisheit sein, aber dann kommt es klug, kundig, vernünftig. Und wenn Gott den Menschen als weise bezeichnet, wo die Menschen sagen, das ist ein dummer Mensch, weil Gott hat ja die Weisheit der Menschen zur Torheit gemacht, dann ist es weise in den Augen Gottes, dass wir klug sind und vernünftig und das Evangelium für uns annehmen. Das ist die Weisheit des Menschen, die Gott als wirklich Weisheit sieht. Dass der Mensch klug ist. Dass der Mensch begreift, es gibt keine Alternative zu dem, was die Bibel sagt, zu dem Evangelium. Es gibt keine Alternative. Alles, was der Mensch so den anderen vorgaukelt, ist erlogen. Das sind Religionen, die es nicht gibt. Darf man ja heute nicht mehr sagen. Wird man ja gleich eingesperrt. Aber es ist so, weil die Bibel es so sagt. Und die Bibel ist und bleibt das Wort Gottes. Und der Mensch selber steht in dieser Entscheidung, das Wort Gottes als Wahrheit anzunehmen für sich oder zu sagen, alles Unsinn. Aber mit den Konsequenzen, da muss der Mensch selber klarkommen und damit leben. Und dann, wenn man zum Glauben gekommen ist und auf dem Weg ist, gibt es ja für die Christen auch eine Verantwortung. Ich möchte aus dem 2. Timotheusbrief etwas vorlesen. Und zwar aus Kapitel 3, den Vers 15. Da heißt es, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das heißt, die Schriften, das Wort Gottes, macht uns weise, richtig zu handeln. Das heißt nicht nur, dass wir zum Glauben gekommen sind durch das Evangelium an Jesus Christus, dass wir begriffen haben, er ist der Erlöser, sondern im weiteren Verlauf des Lebens eines Christen macht die Bibel, das Evangelium, uns weise. Weise in dem Sinne, dass wir richtig leben für Gott. Wir haben im Alten Testament viele Bilderbücher, viele Vorbilder, wo Menschen gescheitert sind, weil sie aus eigenem Gedankengut etwas getan haben, was sich hinterher schlecht erwiesen hat. Und wenn wir diese Geschichten kennen, dann können wir sagen, oh, der hat das und das gemacht, der hat das erfahren, dass das nicht richtig und gut ist, dann mache ich das lieber nicht. Und auch im Neuen Testament gibt es ja viele Wege, die wir gehen sollen, die Gott zuvor bereitet hat. Die Weisheit ist also die Zuwendung vom Menschen zu Gott, grundsätzlich erst einmal. Dass der Mensch Gott, ich möchte nicht sagen begreift, aber erfahren kann, sich hinwendet. Das ist die Weisheit. Und wenn man dann bei Gott angekommen ist und errettet und erlöst ist, ist die weitere Weisheit, Gott weiter anzunähern, in Richtung Gott zu gehen. Das ist die Weisheit. Aus dem Johannes-Evangelium möchte ich auch noch eine Stelle vorlesen, ist auch so ziemlich meine Lieblingsstelle, was für die Menschen heute nicht so richtig begreifbar ist. Johannes Kapitel 17 ist also das hohe priesterliche Gebet Jesu Christi, bevor er dann nach Golgatha und in das Gericht Gottes geht. Und sein Wunsch ist, das lesen wir ab Vers 1, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist also das, was Gott will und Jesus Christus. Und dann kommt die Aufklärung, die sofortige Antwort. Dies aber ist das ewige Leben, den allein wahren Gott, ich unterstreiche das hier, habe ich hier auch, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es gibt also nicht mehrere Götter und nicht mehrere Erlöser. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und es gibt einen Weg zu diesem Gott durch den Mittler Jesus Christus. Und das ist der Wunsch Gottes und der Wunsch Jesu Christi. Und das unterstreicht er hier, dass die Menschen doch begreifen möchten, dass es diesen einen Gott nur gibt, dass dieser eine Gott einen Erlösungsweg gefunden hat in seinem Sohn Jesus Christus, den er auf diese Erde gesandt hat. Und Weisheit, was ist Weisheit für uns? Im Kolosserbrief steht ja, was wir tun sollen als Christen. Brief an die Kolosser, da lese ich aus dem Kapitel 4 vor. Na, wo ist er, der Kolosserbrief? Kapitel 4, den Vers 5. Das ist dann für diejenigen, die sich Christen nennen und es auch hoffentlich sind, im Sinne Gottes. Wandelt in Weisheit, das, was wir gerade gehört haben, gegenüber denen, die draußen sind, also die noch nicht wiedergeboren sind, die Gott noch nicht gefunden haben. Kauft die gelegene Zeit aus. Also wir wissen ja, wie schnell die Zeit vergeht. Und ruckzuck ist man alt und ruckzuck steht der Tod vor der Tür, wenn man dann alt wird. Und diese kurze Zeitspanne, die wir dann Christen sind, sollen wir ausnutzen, um in Weisheit zu wandeln, in der Weisheit Gottes. Und was ist die Weisheit Gottes? Das steht im Jakobusbrief. Und da sind wir in der Zeit doch ganz gut, weil das ist auch die letzte Bibelstelle. Jakobusbrief, den Kapitel 3, den Vers 17. Und das ist eigentlich, wenn ich so sagen darf, ein Fahrplan für die Christen. Ein Plan, den man sich jeden Tag an die Wand hängen sollte. Was muss ich heute machen? Und da guckt man, aha, das ist dran. Und da steht hier, die Weisheit von oben, also die Weisheit Gottes, aber ist erstens rein. Man soll also versuchen, sauber zu wandeln. Sodann friedvoll, Friedensstifter sein. Frieden schaffen, so wie es geht. Milde zu sein. Folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Also, ich sag mal, über diesen Vers können wir eine ganze Stunde selbst predigen. Was bedeutet das, ne? Friedvoll zu sein, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit, gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Ich denke mal, das ist nicht so bei vielen Christen zu finden, dass sie diesen Fahrplan haben, tagtäglich für ihr Leben. Wir wissen, dass wir oftmals Streit anfachen, dass wir unseren eigenen Willen durchbringen wollen, dass wir Unruhe stiften, dass wir oftmals nicht so barmherzig sind und so weiter und so fort. Aber das ist der Wille Gottes, dass wir in seiner Weisheit wandeln. Das ist das, was einen Christen ausmacht. Da, wo Menschen andere Christen Gott durcherkennen können, durch den Wandel. Wisst ihr, wenn ich gerade von diesem Fisch geredet hat, wo sich Christen selber erkennen, unterwegs auf der Straße, da bin ich manchmal erschüttert. Ich selber habe keinen Fisch an meinem Auto dran, aber ich habe schon einige Male erlebt, fahre ich so ganz normal zweispurig in die Richtung Innenstadt und auf der linken Seite fahre meine 50, hinter mir ein Auto, fährt dicht auf, Menschen am Deskulieren, da, ich denke, die denn vor? Fahren rechts, gucken rein, hupen wie verrückt, sind nur am Drohen, fahren vor mir, Fisch hinten drauf. Typisch Christ, den hätte ich auch erkannt ohne Fisch. Ne? Das ist leider so, wie wir manchmal sind und wie es nicht sein soll. Auch im Straßenverkehr sollten wir Vorbilder sein. Aber das ist wirklich das, wo es drauf ankommt, dass Menschen an unserem Leben Christus erkennen. Das ist schwierig und eine Herausforderung, aber anders geht es nicht. Ich kann kein Christ sein, der mit einer Tarnkappe rumrennt. Oder so, wie es mit dem Fisch ist, ich werde nur von anderen Christen erkannt, dann bin ich ein guter Christ. Christ sein bedeutet Leben in Jesus Christus. Jesus Christus widerspiegeln, das bedeutet Christ sein. Das bedeutet erlöst zu sein, frei zu sein von Schuld und Sünde und freudig durchs Leben zu gehen und Jesus Christus als den Herrn und Heiland anderen Menschen weitersagen. Und dann, wie gesagt, dieser Fahrplan. Amen.
Ja, lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Morgenstunde. Und du hast durch dein Wort und durch diese Geschichte auch ernst zu uns geredet. Und die letzten Worte von Martin sind noch in unseren Ohren und Herzen. Wie sieht das christliche Leben wirklich praktisch aus? Ach Herr, und wenn wir unser eigenes Leben dann betrachten, und uns die Frage stellen, wie viele Menschen durch unser Zeugnis schon zum Glauben gekommen sind, dann macht uns das wahrscheinlich alle sehr demütig. Herr, und deshalb haben wir diese große Bitte. Gib doch, dass unsere Herzen brennen, und dass Menschen wirklich begreifen, dass du das Wichtigste in unserem Leben bist. Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, sondern die ganze Woche hindurch. Dass unser Zeugnis als Licht der Welt doch heller strahlen möge. Bitte, Herr, segne uns alle, wenn wir auseinandergehen. Und gib, dass wir die Worte weiter in unseren Herzen bewegen und uns durch deinen Geist führen und lenken und leiten lassen. Danke, Herr, dass du barmherzig bist, dass du uns unsere Fehler immer wieder vergeben hast, ja, dass du unsere Sünden abgewaschen hast, versenkt im äußersten Meer. Herr, wir denken auch noch einmal an Sandra, die heute 50 Jahre alt geworden ist. Du siehst, sie sitzt im Rollstuhl, Herr, aber sie hat dich lieb und ist meistens auch fröhlich. Bitte segne und beschütze sie im neuen Lebensjahr und lass auch sie Licht sein an dem Platz, wo du sie hingestellt hast. Noch einmal sei dein Name gelobt und gepriesen. Amen.
Amen.
Wir dürfen uns gegenseitig eine bewahrte Woche in unserem Herrn Jesus wünschen. Tag für Tag. Und das Gebet und sein Wort nicht vergessen.
Wir wollen noch ein bisschen mehr.
Geht um die Lampen. Da wollte ich aber mit euch sprechen, was ihr...
Gut, dass ihr alle in der Zeit
seid. Ja, weil ich meine, euch betrifft es. Da würde ich gerne...